Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Wow, das hatte Vincent Kompany ja eigentlich versprochen mit seinem Rock'n'Roll-Vergleich. Und er hat nicht zu viel versprochen. Er hat geliefert, das Duell mit Paris Saint-Germain. Das war ein Bayern-Gig vom Feinsten, bei dem die ganze Band aufgedreht hat. Im ersten Teil Lead-Gitarrist Luis Diaz zwischen Genie und Wahnsinn. Im zweiten die stabile Rhythm-Section Ta Upamecano. Bayern Rock Paris, aber eben anders als gewohnt, springt mit einem Mix aus Spektakel und Kontrolle, aus Glanz und Kampf an die Spitze der europäischen Charts. Bleibt nur die Frage, welcher Charts? Single Charts oder wird der Bayern Rock am Ende auch das Album der Saison? Das wollen wir diskutieren mit unserem heutigen Gast. Luca Beckmann ist da, Redakteur bei Fußball MML. Hallo Luca.
Ja, guten Morgen Malte. Danke für die Einleitung. Du hast ja schon gesagt, dass ich dir einen Moment geben muss, weil du ein bisschen Redeanteil haben musst, weil du den sonst selten bekommst. Den gebe ich dir gerne, hat Spaß gemacht zuzuhören. War eine schöne Einleitung.
Das freut mich. Wir gehen auf den Donnerstag zu. Da ist der Kollege Gottschalk wieder da und der beansprucht den Redeanteil für sich. Aber wir sind ja eine Mannschaft, wie auch die Bayern. Es gibt den, der dann vorne tanzt, und es gibt den, der alles zusammenhält. Die Bayern hatten gestern auch beides und im Podcast haben wir das auch. Aber du kennst das als alter Podcaster und du bist ja Fußballfan und ja auch Genießer. Und wenn man so mal die internationalen Schlagzeilen sich so durchliest heute, dann kriegt man ja schon mal so einen Eindruck, dass das, was da gestern von den Bayern gezeigt wurde, wirklich zum Genießen war. Die Bayern sind der Chef, steht beim Figaro. Eine Dampfwalze ohne Bremse, schreibt Ass. Marca erklärt die Bayern einfach nur zur besten Mannschaft Europas. Luca, globale Begeisterung. Ich glaube, du schließt dich an oder würdest du bremsen?
Nö, kann man ja gar nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir haben vorhin schon drüber gesprochen im Vorgespräch, ob ich jetzt überrascht bin oder nicht, weil wenn es nur um das Ergebnis geht, bin ich gar nicht überrascht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Bayern das ziehen werden, aber die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind und wie sie es auch schaffen, in einem Spiel, also in 90 Minuten, ihr Tempo zu wechseln, ihre Gangart zu wechseln, ihre Herangehensweise zu wechseln. Und zumindest in der Zeit, wo man in Gleichzahl auf dem Platz steht, werden wir sicherlich gleich auch noch drüber reden, über den Mann des Abends, Diaz. Eine Mannschaft, die im Sommer Champions-League-Sieger geworden ist und im Club-WM-Finale stand, so zu dominieren, es ist der Wahnsinn. Als deutsches Team, ne? Mhm. Wenn man immer so über die deutschen Teams, die werden ja gerne belächelt, aber das war so dominant, das hat mich überrascht.
Ja, und die 16 Siege in 16 Spielen sind natürlich auch kein Zufall. Und du hast gesagt, den amtierenden Champions-League-Sieger. Aber sie hatten ja vorher auch den Clubweltmeister auch schon rausgeschmissen. Also es ist im Grunde die Untermauerung dessen, was sie da schon angedeutet haben, nur eben auf eine ganz andere Art. Matthias Sammer hat sogar gesagt, mit einer neuen Dimension von Fußball.
Ja, es ist der Wahnsinn. Es ist eigentlich können wir den Podcast ja hier beenden, weil wir wissen jetzt, wie die Saison ausgeht. Die Bayern holen dann, ich glaube in Budapest ist das Finale, ne? Nächstes Jahr im Mai holen sie den Henkelpott. Damit ist die Saison erzählt. So einfach ist es natürlich nicht. Mir läuft das gerade alles noch ein bisschen zu glatt. Ich krieg da krasse Vibes. Letzte Saison Liverpool und Barcelona in der Gruppenphase waren so stark und so überzeugend, dass auch da kann ich mich nicht vorwehren. Da muss ich mich mit reinnehmen. Ich gesagt habe, es kann eigentlich keine andere Mannschaft die Champions League gewinnen. Mhm. Und dann kommt Inter als wahnsinnige Turniermannschaft und PSG, die eine unfassbare Rückrunde gespielt haben. Und die können alles auf den Kopf stellen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das eben den Bayern droht, weil es läuft, wenn man auf die Ergebnisse guckt, natürlich alles gerade viel zu glatt. Es ist zu schön, um wahr zu sein.
Du sagst noch Gruppenphase, das finde ich sympathisch. Unterläuft mir nämlich auch ständig noch Ligaphase. Wir müssen uns langsam mal umstellen. Aber mir unterläuft das auch immer noch. Aber hast recht, vor einem Jahr, als die Bayern 1-0 gegen PSG gewonnen haben, dahinterher wurde Luis Enrique doch arg kritisiert in Frankreich. Und da wurde da auch schon über seine Ablösung spekuliert. Am Ende wissen wir, er wurde gefeiert.
So schnell ja, es ist auf dem Niveau so eng beieinander. Wie du schon richtig sagst, guck mal, im letzten Jahr treffen Bayern und PSG aufeinander. Und da war das ja maximal das Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, die im entfernten oder erweiterten Favoritenkreis mit dabei sind. Aber die richtigen Favoriten waren ja andere, eben die genannten von gerade. Und in diesem Jahr, keine 12 Monate später, sind das wahrscheinlich die beiden Top-Favoriten, über die wir sprechen, weil halt die formstärkste Mannschaft auf den Titelverteidiger getroffen ist. Und das ist schon witzig und das zeigt auch nochmal, wie eng mittlerweile die Spitzengruppe an Teams aneinander ist. Also wie viele Mannschaften wir dabei haben in dieser Champions-League-Saison, wo man sagen würde, ja, also kann schon sein, dass die das im Mai packen und den Titel in die Nacht stemmen.
Aber jetzt wissen wir natürlich auch von Uli Hoeneß, der Weihnachtsmann ist kein Osterhase. Also von daher, es kann Rückschläge geben und es wird sicherlich auch Rückschläge geben. Wahrscheinlich vielleicht nicht so arge Rückschläge, wie es sie schon gegeben hat, weil der Sound, den Vincent Kompany jetzt für die Bayern gefunden hat, ja durchaus international hittauglich ist, um im Musikbild zu bleiben.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also es ist sehr überzeugend und es ist, im Moment ist es der Herbst der Bayern. Mhm. Und ich glaube, das haben sie gestern nochmal bestätigt. Ich bin sehr gespannt. Im nächsten Spiel geht es dann ja gegen Arsenal. Also leichter wird die Aufgabe sicherlich nicht. Nee. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass ich den formstarken Bayern und dem Herbst Bayern wünschen würde, dass sie auch mal einen Rückschlag verkraften. Mhm. Also ich wünsche ihnen eine Niederlage. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich wünsche ihnen das wirklich.
Naja, du bist Werder Bremen-Fan, von daher, das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Und ich weiß ja auch, wie du es meinst, weil das natürlich auch was ist, wo man dann nochmal wieder gestärkt draus hervorgeht. Und vor allen Dingen nach dem, was sie jetzt vorgelegt haben in der Champions League, würde ja selbst auch da eine Niederlage gegen Arsenal, okay, das Selbstvertrauen nicht unbedingt stärken, aber zumindest an der Ausgangsposition jetzt nicht so viel ändern.
Nee, nicht wirklich. Hatte ich deswegen, das habe ich mich nämlich gefragt, hatte ich deswegen gestern die Aufstellung überrascht, weil eine Niederlage gegen Paris Saint-Germain hätte ja zumindest mal auf den Liga-Bezug, auf die tabellarische Situation wahrscheinlich jetzt nicht für wahnsinnig viel Unruhe gesorgt.
Nee, davon ist nicht auszugehen. Nee, die Aufstellung hatte mich eigentlich nicht überrascht, also dass da mit der ersten Kapelle angetreten wird und jetzt nicht große Experimente kommen werden und vielleicht jetzt Bischof auf links spielt oder so. Das hatten wir auch am Montag hier im Podcast mit Ralf Bosse schon besprochen. Da waren wir beide der Überzeugung, nee, da wird Stanisic spielen, weil der ja doch ein bisschen erfahrener ist und diese Härte da schon hat. Aber auch da hat man gesehen, als Bischof reinkam, der war ja jetzt nicht ein Fremdkörper. Das war jetzt kein Novize, der da irgendwie mitspielt und gar nicht so richtig weiß, was auf diesem Parkett ist. Ich glaube, selbst wenn der von Anfang an auf links gespielt hätte, so viel mehr wäre auch nicht angebrannt, so wie der gespielt hat, weil er eben auch von der Mannschaft ja mitgetragen, mitgefangen wird oder mit aufgefangen wird, weil das Team einfach stimmt.
Ja. Also ich finde auch, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, das muss man dann schon fairerweise sagen, dass, glaube ich, Stanisic aktuell in dieser ersten Kapelle, wie du sie genannt hast, und das ist sie zweifelsohne, glaube ich noch der Spieler ist, der leistungstechnisch am ehesten abfällt, was aber auch ganz leicht zu erklären ist, der ist halt einfach seit einer Woche oder anderthalb Wochen wieder im Spielbetrieb, ist davor länger ausgefallen. Die anderen Spieler sind alle im Saft, die da neben ihm auf dem Platz standen. Und wenn dann ein Bischof, der gerade auch einen Formhoch hat, wie jeder andere in diesem Kader, da mal reinrotiert und der ja so ein Allrounder ist, dass der da funktioniert, wundert mich gar nicht. Gestern fand ich es aber einen sehr cleveren taktischen Kniff von Kompany, ihn zur Pause zu bringen, um eben diese Zehner-Position hinter Kane aufzulösen in Unterzahl. Bei Kane kann das ja eh. Also wir wissen ja spätestens seit dem Dortmund-Spiel wissen wir, dass Kane auch der bessere Neuer wäre. Also der kann alles.
Ja.
So, und Bischof dann reinzubringen, um zu sagen, okay, wir lösen die Spielmacherposition auf. Das ist eine Aufgabe, die muss jetzt Kane mitbekleiden. Und Bischof, du machst einfach das. Also wir haben dich in den letzten 6 Wochen auf 5 Positionen eingesetzt. Mhm. Linkes Mittelfeld, linker Verteidiger, Sechser, zentrales Mittelfeld und Zehner. Heute, in dieser zweiten Halbzeit gegen Paris, wir sind in Unterzahl, machst du einfach alles. Und er hat es gemacht. Das ist wahnsinnig. Nee, also wirklich, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt und lustig, aber wahnsinnig clever und auch mutig, einen Serge Gnabry dazu Halbzeit rauszunehmen, der in der Offensive für mich gestern der beste Spieler war bei den Bayern. Noch besser als Diaz, weil er die Ideen hatte, weil er die Pässe gespielt hat, weil er PSGs Kette in Bewegung gebracht hat, so mutig nach 45 Minuten auf Diaz wegen der Roten und Gnabry durch einen Wechsel zu verzichten für das System und für die Mannschaft. Und das hat funktioniert.
Ja, das war ja Catenaccio, fast italienischer Prägung, was sie da gezeigt haben. Mourinho zu besten Zeiten. Ich erinnere mich da an so ein Spiel 2000, wann war das? 2009 gegen Barcelona. Also, oder was, 2011 gegen Barcelona. Auf jeden Fall ein Spiel gegen Barcelona, wo Mourinho Inter ja, den Bus geparkt hat hinten. Ganz so schlimm war es jetzt bei den Bayern noch nicht, aber es war ja trotzdem ein Plan B erkennbar, den man den Bayern ja auch in den letzten Jahren eigentlich nie zugetraut hat. Da wusste man immer, okay, wenn sie einen Ball haben, dann läuft das, haben sie den Ball nicht, dann wird es schwierig.
Ja, sie können leiden und das liegt auch daran, dass Dayo Upamecano und Jonathan Tah einfach wahnsinnig gut zueinander gefunden haben, seitdem sie im Sommer zusammenspielen. Also die verdrängen, also da wird ja mit Kim Minye auch gerade ein Spieler gebencht, der vor 2 Jahren noch der Spieler des Jahres in der Serie A war und mit Napoli Meister geworden ist. Ne? Und der hat gar keine Chance gegen den Dayo Upamecano, den man vor 2,5 Jahren in München noch vorm Hof jagen wollte. Ich kann mich noch genau dran erinnern, in der Meistersaison von Leverkusen, wo Upamecano, glaube ich, in der Rückrunde in gefühlt 5 Spielen hintereinander 3 rote Karten bekommen hat. Mhm. Und dass der sich jetzt in diesen 2 Jahren so entwickelt und so mausert, dass er gestern für mich Spiel des Spiels. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das spricht natürlich unfassbar für Kompany. Mhm.
Definitiv, also Upamecano 5 von 6 Luftduellen, glaube ich, gewonnen, mehrfach auch geklärt und entscheidend geklärt, dazwischen gegangen gegen Ramos in der Schlussphase, da nochmal was gemacht. Also es ist schon wirklich, wirklich sehr, 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 sehr starker, konzentrierter Auftritt von ihm gewesen. Glaubst du, das hängt wirklich mit der Art oder mit der Art zusammen, wie Kompany ihn vielleicht auch aufgebaut hat, dass er weiß als ehemaliger Abwehrspieler, wie ich mit meinen Spielern umgehen muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja der Meinung, dass auf dem Niveau der Kopf ganz entscheidend ist. Also ich glaube nicht, dass Kompany sich da seit 1,5 Jahren hinstellt und Upamecano nochmal neu das Verteidigen lehrt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich fand Upamecano schon vor einigen Jahren bei RB Leipzig in der Verteidigung so, so gut, dass ich auch diesen Wechsel zum FC Bayern mehr als sinnvoll fand. Mich hat dann eher überrascht, dass er 1,5 Jahre bei den Bayern so gar nicht funktioniert hat. Es scheint diese Ansprache zu sein gegenüber der Verteidigung, gegenüber Upamecano und Co., aber auch dem Rest des Teams, die sehr wertschätzend und sehr motivierend sein muss. Also wenn ich sehe, wie die Mannschaft da aufeinander losgeht und aufeinander zuspringt mit Abpfiff des Spiels im Prinzenpark, diese Mannschaft lebt und deswegen, das ist ja das Problem, du hast es vorhin gesagt, ich bin Werder-Fan und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Bayern mal verlieren, natürlich finde ich das witzig, aber gestern hätte mir das wirklich leid getan, weil ich die Mannschaft mittlerweile, das tut mir richtig weh, aber ich mag die, die sind toll, ich mag den neuen Gnabry, ich mag den Kane, ich finde den Upamecano aus seiner Entwicklung super und das Geilste ist halt Kompany mit seinem coolen Trainerteam. Es ist ein wahnsinnig cooles Konglomerat, was sich da zusammengefunden hat unter den alten weißen Männern Eberl und Hoeneß. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, mir das Woche für Woche anzugucken.
Ja, zumal es eine Mannschaft ist, die jetzt gar nicht so groß umgekrempelt wurde. Gut, es sind ein paar rausgegangen, es sind ein paar neu gekommen, aber es war ja nicht dieser große Umbruch, von dem man dann vor einem Jahr vielleicht immer noch erzählt hätte, dass der kommen müsste. Es ist die Mannschaft, die zum Teil in Anführungsstrichen im Eindruck vieler versagt hat, aber jetzt eben da ist und performt und zwar besser performt als jemals zuvor, weil eben diese ganze, dieses ganze Konglomerat, wie du es eben genannt hast, eben aufgeht.
Ja, also ich habe vorletzte Woche, glaube ich, ein Interview von Max Eberl bei 11 Freunde gelesen, sehr empfehlenswert, wo er auch darüber redet, dass sie natürlich im Sommer viel versucht haben, an Spielern zu holen, er aber... Natürlich, was soll er auch anderes sagen, Manager-Sprech, aber er wahnsinnig zufrieden ist mit dem, was er da auf die Beine gestellt hat. Und natürlich kann er das jetzt noch einfacher sagen, nach den ersten Wochen dieser Saison. Ich glaube trotzdem, dass er nichts dagegen gehabt hätte, hätte er bei Florian Wirtz Zuschlag bekommen für 135 Millionen und Wirtz hätte sich für die Bayern entschieden und Woltemade wäre vielleicht auch noch gekommen für 50 Millionen oder so. Die Frage ist nur, hätten diese Spieler, hätten die Bayern wirklich besser gemacht, wenn man die Bayern jetzt gerade sieht? Also besser spielen können sie ja eigentlich nicht. Und das ist schon interessant, dass es eben diesen Star-Transfer gar nicht gebraucht hat, um diese Mannschaft in diese Spur zu bekommen.
Aber ist das nicht auch eine kleine Parallele zu Paris Saint-Germain, wenn man da mal guckt? Also als die diese ganzen großen Stars hatten, Messi, Suarez, Cavani, wer da alles rumlief, das war Mbappé natürlich. Also da waren ja Namen, da denkst du, boah, All-Star-Team bei FIFA, mega, spiele ich mit. Nur auf dem Platz hat das ja nicht richtig funktioniert. Jetzt sind ja auch gute, teure Spieler da. Der Weltfußballer ist da, Dembélé, gut, im Moment leicht angeschlagen. Aber trotzdem, das sind ja alles keine Sonntagsfahrer, sondern die wissen alle, wie man kickt und sind alle große Namen. Aber eben nicht die großen Namen, sondern die funktionieren dann auch eher im Kollektiv. Also so eine kleine Blaupause PSG für die Bayern?
Ungewollt. Ja, natürlich. Also im Endeffekt brauchst du ja zum Erfolg, ich würde sagen, drei Dinge. Du brauchst individuelle Klasse. Dann brauchst du Spieler, die sich ja dem System anpassen, das heißt den Schlachtplan, den man hat, mitgehen, und du brauchst mentale Stärke. Mhm. Vielleicht als viertes kann man noch anfügen, der Schlachtplan, den man hat, der müsste auch mal gut sein. So, das kommt vielleicht noch mit rein. Aber im Endeffekt sind es diese vier Faktoren. Und wenn du ganz viel individuelle Klasse hast, und die hast du ja in den letzten Jahren immer mal wieder bei PSG gesehen mit Mbappé und so, du hast es angesprochen, aber die haben sich ja überhaupt nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt. Also Mbappé und Messi sind konsequent bei Ballverlust vorne stehen geblieben. Und wenn ich dann im Vergleich dazu Harry Kane sehe, der ja auch ein Weltstar ist, der so tief bei jedem Ballverlust mit zurückläuft, gestern in Unterzahl praktisch als eine Art Sechser, das ist die neue Holding Six, die Tuchel so lange gesucht hat, ist mittlerweile Harry Kane. Ja. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch, wenn ein Stürmer, 30 Jahre alt, von dem Format, Nationalspieler in England, da auch absolute Stütze und Zielspieler, wenn der sich so in den Dienst der Mannschaft stellt, dass er diese Wege mitgeht. Und deswegen sind die Bayern so stark, auf jeden Fall. Und ich finde es schwierig, das mit PSG zu vergleichen, aber ich weiß, woher du kommst, und Parallelen gibt es.
Jetzt haben wir ja den Spruch, weil du Harry Kane auch angesprochen hast, Offense wins games, Defense wins championships. Und jetzt haben wir Upamecano schon angesprochen, die moralische Stütze, die er kriegt vom Trainer, vom ganzen Verein, ja auch vom Präsidenten auf der Jahreshauptversammlung, wo er gesagt hat, Junge, verlänger doch bei uns. Also das ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte, wenn man so hervorgehoben wird, die einen dann enorm pusht. Wie viel hat ihn denn gepusht, dass er jetzt mit Jonathan Tah jemanden neben sich hat, der ja auch schon alle Schlachten im Prinzip mal geschlagen hat, auch erfahren ist, aber eben noch nicht so ganz auf diesem ganz hohen Level europäisch zum Beispiel, wo sie jetzt hinkommen, der da aber hin will und der auch diesen Willen, diesen Ehrgeiz mitbringt, da auch hinzukommen. Und die beiden, die harmonieren ja perfekt. Also ein Transfer von Tah, der ja auch von vielen kritisch gesehen wurde.
Ja,
und
stimmt.
Wo gesagt wurde, ob das so gut geht bei den Bayern, hat er das Niveau? Also seit gestern wissen wir, er hat's.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an diese Kombination Hummels und Boateng. Du hast halt mit Tah einen sehr spielstarken Innenverteidiger, der wahnsinnig körperlich ist und dafür leichte Defizite sicherlich im Tempo hat. Und mit Upamecano hast du einen deutlich, ich sag mal, variableren, beweglicheren, temporeichen Innenverteidiger. Und das ergänzt sich natürlich super. Und das funktioniert vor allem, also verteidigen ist ja nicht nur, vor allem im modernen Fußball, ist das ja nicht nur, okay, Zweikampf führen gegen Dembélé in der Box und dann den Ball ins Seiten ausschlagen. Mittlerweile ist ja Fußball und Verteidigen ein bisschen mehr geworden. Wenn ich sehe in der ersten Halbzeit, wo die Idee von Kompany war, auf den ganzen Platz, auf den gesamten Platz, 1-gegen-1 zu verteidigen. Das hat ja oft dazu geführt, dass Upamecano sehr weit rausgerückt ist und in der gegnerischen Hälfte auf der rechten Außenbahn stand. Das kann Tah nicht, aber Upamecano kann das. Und Tah ist dann wiederum die Absicherung. Und das ergänzt sich halt sehr gut, finde ich.
Und das griff ja auch gestern dann Hand in Hand. Einer geht, einer sichert, einer antizipiert, einer blockt. Also das war ja auch ohne Hektik. Das war ja wirklich, wirklich ganz cool und lässig, perfekte Abstimmung, Blick zur Seite, kurzer Fingerzeig und dann lief das. Also auch das, natürlich hat sich ja im Laufe der Saison jetzt dann auch entwickelt, aber doch eine Entwicklung, die sehr schnell dann im Prinzip auch gegangen ist. Allerdings bei Spielern auf dem Niveau erwartet man es wahrscheinlich auch.
Ja, total. Ich möchte trotzdem noch einmal dazu sagen, weil das ist natürlich die leichte Einschränkung. Ich finde das wahnsinnig mutig, wie Kompany das gemacht hat, im 1-gegen-1 auf dem Platz zu verteidigen in der ersten Halbzeit. Wahnsinnig mutig, vor allem wenn man bedenkt, dass Paris Saint-Germain das wahrscheinlich schnellste Trio der Welt da vorne stellt. Normalerweise mit einem fitten Dembélé und dann Bakula und Kwisha Kwaratskhelia. Nun war Dembélé sehr arg angeschlagen und normalerweise ist er vorne anstelle von Bakula, den sie ja im Sommer auch eventuell Richtung Bayern abgegeben hätten, Désiré Doué gesetzt, der momentan auch verletzungsbedingt fehlt. Also diese PSG-Mannschaft, die war nicht fit. Also nicht auf allen Positionen, auch in der Innenverteidigung hinten. Marquinhos hatte in dieser Saison wenig Spielpraxis, das haben wir dann auch beim 0:2 gesehen, wo er den Ball vertändelt. Also anders als die Bayern war diese Mannschaft nicht im vollen Saft. Und deswegen muss man das so ein bisschen einschränkend sagen. Du hast vorhin zu mir vor der Aufnahme gesagt, wir sind Deutsche, wir suchen immer das Haar in der Suppe.
Ja,
das
ja.
suche ich jetzt gerade.
Zumal wenn aber man keiner trotzdem hat wie ich, aber ja.
ja. Ja, aber das ist mir wichtig. Weil das muss man schon einschränkend sagen. Da ist gestern das formstärkste und fitteste Team, vielleicht sogar der Welt, auf ein sehr gutes Team getroffen, das aber gerade nicht topfit ist.
Diese Fitness, kann die auch dann im Laufe der Saison noch zum Problem werden? Weil wir wissen ja alle, der Kader der Bayern ist gut, aber er ist relativ klein. Und angesichts der Belastung, die die Bayern dann haben werden, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie doch sehr weit kommen werden, auch in der Champions League. Also eine Dreierbelastung wahrscheinlich dann möglicherweise sogar bis Mai. Also bis zum Ende werden sie durchgehen.
Ja,
kann
aber,
das zum Problem werden?
Ja, hast du das Gefühl, ich stelle dir die Frage mal anders. Hast du das Gefühl, dass Harry Kane mehr Kilometer abreißen muss und mehr laufen muss als Nadiem Amiri bei Mainz, der mit Mainz in der Conference League spielt?
Das mit Sicherheit nicht, aber vielleicht in einer anderen Intensität und in einer anderen Belastungsstufe. Weil Champions
also
League ja doch noch einen Tick höher ist und vor allen Dingen dann aber.
Total, also natürlich, also Amiri und Kane, das war jetzt auch wieder sehr speziell der Vergleich, aber ich sag das auch so, weil ich habe am Wochenende Bundesliga geguckt, habe Mainz gesehen, die gegen Bremen gespielt haben, die wahnsinnig gute 75 Minuten gespielt haben und dann komplett eingeknickt sind und dieses Spiel 1-1 spielen, weil diese Mannschaft einfach nicht mehr kann und das hast du gesehen, die waren die bessere Mannschaft und die können nicht mehr und dieses Problem kommt bei den Bayern überhaupt nicht auf, ich habe noch keine 10 Minuten in dieser Saison der Bayern gesehen, wo man das Gefühl hatte, boah, die können nicht mehr, ey, ist ein bisschen viel, was Kompany da gerade seiner Mannschaft abverlangt. Habe ich noch kein einziges Mal gesehen in dieser Saison, weil dieser Kader, wie er ihn haushält, ist so gut. Also der spielt halt, der spielt diese Saison bislang wie FIFA-Karrieremodus. Oder ich habe früher FIFA Ultimate Team gespielt, da gab es Fitnesskarten. Da konntest du mit deiner Mannschaft ein Spiel spielen, dann war die so nicht mehr viel Ausdauer, musstest du Teamfitness draufhauen, konntest du nochmal spielen. Oder du hattest ein zweites Team und dann hast du dich abgewechselt. Und das macht Kompany. Der hat ein zweites Team und da rotiert er immer durch und zur Halbzeit kommt er dann doch mal wieder rein, damit er den Flow nicht verliert. Super Haushalten. Und deswegen sehe ich das Problem gerade gar nicht, zumal die Spieler, die er in der Mannschaft hat, jetzt auch nicht die wahnsinnige Verletzungshistorie aufweisen.
Und vor allem, wenn es läuft, sind ja auch die Risiken für Muskelverletzung auch immer noch ein bisschen geringer. Das hatte Didi Hammer neulich mal, glaube ich, bei Sky angesprochen, dass das der Kopf da natürlich auch noch eine ganze Menge mitspielt. Gegen brutale Fouls bist du natürlich nie gefeit und auch nicht gegen unbedachte Fouls, wie jetzt vielleicht von Luis Diaz gegen Ashraf Hakimi. Das war jetzt eine Aktion, die dann einen Schatten, gewaltigen Schatten natürlich auf die Leistung von Diaz geworfen hat. Diese zwei Tore, diese blitzsauberen Tore, wo ich allerdings auch am Anfang gedacht hatte, als er so frei stand vorm PSG-Tor. Oh Gott, ich habe den Ball, glaube ich, schon rechts, links neben dem Tor oder drüber gesehen, weil dieser Chancentod, dieser Name bei ihm auch bei mir immer noch präsent ist. Aber der hat dann da komplett hingelangt.
Ja, aber ich frage mich auch die ganze Zeit, mir geht das auch so, woran das liegt. Und ich glaube, das gilt für ganz viele in Deutschland, dass man Luis Diaz so unterschätzt hat. Ob das einfach nur dieses Sadio Mané, dieser Liverpool-Wechsel, den es vor 2 Jahren schon mal gab, ob das so ein Echo ist, was man im Hinterkopf hat, das funktioniert nicht. Ob es das ist oder ob man ihm einfach aufgrund seiner körperlichen Statur auf dem Flügel, dünn, mager, sehr viel Tempo, ob man das dann automatisch verbindet mit der trifft auch nicht, weil der ist nur für Tempo da. Aber man unterschätzt ihn ja seit 3 Monaten und treffen tut er trotzdem in jedem Spiel.
Das stimmt, aber er lässt natürlich auch viel liegen. Wobei auch das passiert auch den besten Mal. Aber das schwierig finde ich auch, das so jetzt ohne kleine Vorurteile dann tatsächlich einzuschätzen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wenn der auf dem Platz steht, der zerreißt sich 90 Minuten.
Ja, also das gilt für ihn wie für die gesamte Mannschaft. Ne? Das sind die Bayern 2025. Das ist so.
die Bayern 2025, die eben mit Jonathan Tah, um den Schwenk nochmal zur Abwehr zu kriegen, einen Spieler gekriegt haben, ja, dem, wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, wenig zugetraut wurde. Hattest du ihn auch unterschätzt, als er gewechselt ist? Wie hast du ihn gesehen?
Ja, habe ich. Und meine Erklärung, warum ich gesagt habe, das kann kein Perfect Match sein, ist, dass er in den letzten 6 Jahren Leverkusen nur in der Alonso-Ära aus meiner Sicht richtig gut war. Mhm. Und da als zentrale Position in einer Dreierkette, so, wo er vor allem dafür zuständig war, das zu machen, was er am besten kann, aus der Statik heraus Bälle verteilen auf Höhe der Mittellinie und in der Box Zweikämpfe führen und seinen Körper einzusetzen. Und ich dachte, dass er dem Niveau, auf das der FC Bayern spielt, international, wo die Gegner in regelmäßiger Taktung sehr, sehr gut sind, plus in einer Viererkette, das heißt, er hat nur noch eine Person neben sich und das mit Upamecano oder Kim Min-jae, jemanden, die ja in den letzten 2 Jahren jetzt auch nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben und jetzt auch nicht immer fehlerfrei waren, da dachte ich, oh, aber ja, da hat er mich auch eines Besseren belehrt.
Würdest du so weit gehen und sagen, dass er vielleicht das Puzzlestück ist, was diese Defensive insgesamt dann noch auf ein neues Level hebt, weil er auf Upamecano abfärbt und Upamecano wiederum auf ihn, also dass die zwei sich quasi gesucht und gefunden haben, um eben diese Zentrumstabilität herzustellen, wobei man ja auch sagen muss, die beiden sind nicht alleine, Popovic und Kimmich tragen dazu natürlich auch erheblich bei.
Ja, was aber auch witzig ist, weil da hat man, also da sind wir wieder bei dem Holding Six Thema, da haben wir ja auch in den letzten 2 Jahren viel drüber geredet, dass das eigentlich viel zu offensiv besetzt ist, diese Doppel-Sechs mit Pavlovic, Kimmich, Goretzka, Leimer, Bischoff, wer auch immer da spielt. Nee, wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst. Kim und Upamecano sind aus meiner Sicht sehr ähnliche Spielertypen und mit Tah hast du im Sommer einen ganz anderen dazu gewonnen in der Innenverteidigung und es ist wahrscheinlich genau das, es ist das Pärchen, was sich gesucht und gefunden hat.
Und das trägt die Bayern im Moment zumindest zu 16 Siegen in Folge, einem Startrekord, der wirklich seinesgleichen sucht. Und selbst wenn die beiden mal nicht da sind und vielleicht mal nicht den letzten Ball weggrätschen, hat man hinten ja noch den Opa im Tor. Vorne Opa und hinten Opa. Nein, das ist böse. Manuel Neuer, weil ich meine, dem siehst du seine fast 40 weder gesichtsmäßig noch leistungsmäßig an.
Nee, stimmt, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee. Müssen wir drüber reden. Ich glaube, 3-4 Mal wirklich richtig gut pariert gestern.
Auch im 1-gegen-1. Blitzschnell.
Ja, total. Ja. Und ich glaube, und das ist eigentlich fatal, aber du redest ja nie über Neuer, weil du bist es ja gewohnt. Du redest ja erst wieder über Neuer, wenn ihm dann einmal im Jahr der Ulreich-Patzer passiert. Also dann redest du über ihn. Ja, aber es ist ja, ich kenne die Bundesliga. Ich bin etwas jünger als du und auch etwas jünger als Manuel Neuer. Ich kenne die Bundesliga fast nicht ohne Manuel Neuer. Und seitdem ich Manuel Neuer im Tor sehe, bin ich das gewohnt, was er gestern gezeigt hat. Und deswegen redet man gar nicht drüber, weil es ist halt da.
Man redet nur, wenn wieder eine Nationalmannschaftsberufung ansteht.
Ja, das stimmt.
Kann man an dem vorbeigehen? Ich meine, wir haben am Wochenende Nübel gegen Leipzig gesehen und gedacht, um Gottes Willen. Und Ter Stegen wissen wir auch, groß Spielpraxis. Wenn sich da nichts ändert, wird der nicht kriegen.
Ja, und in meiner Fantasie habe ich auch Probleme, mir vorzustellen, dass Oliver Baumann den WM-Pokal in der Hand hält. Als Nummer 1. Kommt bei mir auch nicht ganz rein. Ja, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die dafür sorgen werden, dass diese Diskussion, eine Länderspielabstellung haben wir ja noch in diesem Jahr, richtig? Mhm. In 2 Wochen.
Genau.
Ich glaube, da wird das Thema nochmal heiß und wenn da wieder nichts passiert, dann spätestens im Frühling nächsten Jahres. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann am Ende auf ihn verzichtet. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nee, vor allem nicht, wenn er so weiterhält und vor allem die Spielpraxis auf allerhöchstem Niveau hat und gegen Paris in der Champions League zu spielen, das ist ja schon quasi Halbfinale WM.
Ja. Ja. Er kann das Niveau noch.
Und wenn man da solche Paraden sieht, ganz ehrlich, dann möchte man sich doch schon wünschen, dass er dabei ist und die deutsche Mannschaft die sicherlich auch Chancen gegen sich zulassen wird, nach allem, was wir bisher gesehen haben, dann eben hinten absichert, dass man dann nicht jedes Mal dann dem Herzinfarkt nahe sein muss.
Ja, das wäre sehr wichtig. Ja. Das wäre sehr wichtig für die deutsche Nationalmannschaft, diesen Rückhalt zu haben. Aber Nagelsmann gilt ja auch als sehr kommunikativer Bundestrainer, auch in seiner Mannschaft und in seinem Kader. Mhm. Ich glaube, der wird dann noch viel bessere Fürsprecher haben, Manuel Neuer, als uns beide. Nämlich direkt in der Mannschaft mit Jonathan Tah und Jo Kimmich, die gerade aus nächster Nähe beurteilen können, wie gut es ist, so einen Mann da hinten drin zu haben. Und ich glaube, Tatsache, das sind Diskussionen, die gerade geführt werden. Und nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass Neuer nicht mitfährt nächstes Jahr. Vor allem, es wäre doch ein schöner Abschluss. Klar, okay, das hätte man bei der Heim-EM auch sagen können, aber jetzt nochmal eine Weltmeisterschaft. Ja, Heim-EM ist auch ein schöner Abschluss, aber wir haben ja nicht gewonnen. Was willst du denn? Komm, jetzt erstmal Weltmeister, dann hör auf.
Und dann noch Weltmeister.
Oh ja, der Sommer des Manuel Neuer.
Könnte so kommen, sind wir gespannt. Auf jeden Fall ein Gradmesser wäre natürlich dann erstmal der Champions-League-Sieg der Bayern. Kann natürlich nur passieren, wenn vielleicht auch jemand wie Luis Diaz solche Aussetzer wie dieses Foul gegen Hakimi sich dann verkneift. Ist er mit seiner Spornigkeit, gibt es das Wort, ein Risiko für die Bayern?
ich glaube, das ist halt ein Risiko, was du... Ich glaube, im Generellen ist das ein Risiko, was du halt in jedem Spiel hast. Das ist natürlich auch so ein bisschen Momentum, dass das Spiel verändern kann. Und ich finde jetzt, also so wie Diaz da in den Zweikampf geht, für mich war es jetzt nicht der Flügelspieler, der da komplett die Kontrolle verliert und wie ein Irrer in den Hakimi reinspringt. Nein, er war einfach übermotiviert. Er hat zwei Tore auf dem Kerbholz gehabt, geht dann den Flügel runter, direkt vor der Coaching-Zone von seinem Trainer Vincent Kompany, der seine Coaching-Zone verlässt, an der Seitenlinie steht, 2 Meter vor den beiden, vor dem Zweikampf und anpeitscht und schreit, los, 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 rein da jetzt. Ja, und dann ist es natürlich, ist das ein Fehler und auch gute Besserung an Achraf Hakimi, ist das total bitter, aber es ist halt dann der eine Moment und dieser schmale Grat, den du hast, wenn du so selbstbewusst auftrittst wie die Bayern, wenn du das laufstärkste Team der Bundesliga bist, wenn du so viel arbeitest, ja, dann ist es halt ein schmaler Grat zu, eine übermotivierte Aktion kann es dann doch geben. Und deswegen, genau deswegen sage ich, hoffe ich, dass die Bayern gegen Arsenal verlieren, weil ich glaube, dass das leichter einzukalkulieren und leichter damit zu arbeiten ist, wenn du ja auch mal Rückschritte hinnehmen musst und Verluste und wenn nicht bis in den Februar hinein alles glatt läuft und dann im Viertelfinale gegen Arsenal oder gegen Barca, was weiß ich, da hast du dann auf einmal den Moment und du bist es nicht gewohnt.
Also der Warnschuss, der dann mal kommen muss, wäre dann gegen Arsenal aus deiner Sicht schon vonnöten. Aber wenn wir auf das Spiel ganz kurz dann auch nochmal blicken, dieser Ausfall von Diaz, macht der dir aus Bayern-Sicht Sorgen oder sagst du, nee, so wie wir bisher aufgetreten sind, war eigentlich alles, was ausgefallen ist, zu kompensieren?
Ja, also auch da kommt es natürlich jetzt wieder ein bisschen auf die Wichtigkeit drauf an. Also er fällt halt gegen Arsenal aus. Wahrscheinlich, oder ist schon eine Sperre
genau,
über 2 Spiele oder so bekannt?
Ganz genau, Strafmaß stand jetzt noch nicht raus, nee.
Okay, aber er ist fürs Erste gegen Arsenal raus. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Also wenn sie das verlieren, sind sie wahrscheinlich trotzdem sicher weiter. Aber wenn es um die Team-Performance geht, ich glaube schon, dass ähnlich wie Jonathan Tah und Dayot Upamecano hinten, diese Flügelzange Olise und Diaz sich auch perfekt ergänzt. Du hast den einen... Ja, es ist ja ein bisschen Robbery. Du hast auf der rechten Seite diese technische Eleganz, die immer wieder mit dem linken Fuß ins Zentrum reinzieht, das Spiel auf der rechten Seite gerne langsamer werden lässt, um dann den genialen Moment zu haben. Und links hast du alles, aber keine Ruhe im Spiel. Da hast du halt Tempo und rauf und runter und zur Grundlinie schnelle Pässe, schnelle Abschlüsse, schnelle Finden. Das, was die Bayern da haben, das ist schon sehr perfekt. Und sie haben natürlich, das muss man dazu sagen, auf den Flügeln wenig Alternativen, wenn es dann um Spitzenqualität geht. Du hast Lennart Kahl, ja, dann hast du einen Rafael Guerreiro und einen Tom Bischoff, der mal da spielen kann. Das kann aber sein, dass das ganz schön dünn ist gegen Arsenal. Gut aber, dass ja wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr Jamal Musiala zurückkehrt.
Ich wollte gerade sagen, paar Backups sind da ja noch da. Davis, Ito, Musiala, also da kommt ja noch was. Das ist ja Shoppen im eigenen Eben. Kleiderschrank sozusagen, ja. Was da noch geht. Jetzt nicht fürs Spiel gegen Arsenal, aber doch in absehbarer Zeit werden die wiederkommen. Und auch wenn die Namen dann auf den Außen vielleicht nicht ganz so glanzvoll sind wie Diaz, diese Team-Performance, dass jeder irgendwo diese Abläufe verinnerlicht hat und reinkommen kann und auch dann vielleicht eine andere Rolle und eben auch polyvalent spielen kann. Und da gibt es ja einige im Kader, du hattest Bischof vorhin angesprochen, der ja auch links hinten spielen kann, aber ja auch gerne mal ein bisschen nach vorne geht. Also irgendwie aufzufangen wäre das, glaube ich, schon. Gnabry kann ja auch mal auf den Flügel gehen, ist natürlich stärker in der Zentrale, so in der Position, die er dann gegen PSG gespielt hat. Aber auch das andere, nicht völlig, völlig unmöglich. Also von daher, da sehe ich da die Gefahr nicht ganz so groß, dass das jetzt zum Qualitätsabfall führen kann. Aber man weiß es natürlich nicht. Ich denke eher, ja, dass auch mal eine Verletzung einfach kommen kann, auch durch Länderspielpausen. Das ist was mir eher als Bayern-Verantwortlicher Sorgen machen würde, wobei man das natürlich nicht beeinflussen kann.
Nee, aber wenn dann jetzt, halt hoffentlich, ne? Also das muss man fairerweise dazu sagen. Wenn dann jetzt eine Verletzung, 3 Monate raus bei einem der wichtigen Spieler, dann ist er Ende Januar wieder da, da endet gerade die Champions League Ligaphase. Nicht die Gruppenphase, die Ligaphase. So, also, dann wäre es gut getimed.
Ja, klar. Gewagte These, aktuell Stand jetzt können sich die Bayern nur selbst schlagen.
Ja. Ja, ich bleibe ja dabei. Ich finde das in der Champions League so schwer. Ich habe mich da letztes Jahr sehr weit aus dem Fenster gelehnt und deswegen habe ich mir geschworen, das dieses Jahr nicht zu tun. Du wirst auch von mir nicht hören, wer die Champions League gewinnt. aber ja, sie sind das formstärkste Team im Herbst 2025. Ja.
Mit der Handschrift eines Trainers, der einen Plan A hat. Und endlich auch einen Plan B und einer Mannschaft, die das auch offensichtlich komplett annimmt.
Ja. Hast du eigentlich, weil das finde ich ganz spannend, hast du eigentlich ein bisschen Sorge um die Bayern, wenn es um die Musiala-Rückkehr geht?
Ich habe mich neulich tatsächlich schon mal bei dem Gedanken erwischt, dass ich dann dachte, ach Gott, den gibt's ja auch noch, wo sollen der spielen? Aber ja, aber ich glaube, auch das wird Bayern irgendwie im Kollektiv lösen können, dass sie ihn so einbinden, dass er in der Rolle, die er dann hat, und das wäre ja im Grunde im Zentrum, schon stattfinden kann. Da muss er gucken, dass Kane und er sich nicht auf den Füßen stehen vielleicht, aber die Spielintelligenz traue ich allen Beteiligten zu, dass sie das vernünftig und zum Wohle der Mannschaft umsetzen werden. Also ja, im ersten Gedanken, komisch, dann reißen sie das da vorne auseinander auf der anderen Seite, aber du hast dann noch eine Waffe mehr und Musiala reift ja auch, der wird ja dann auch den Kopf später noch weiter nach oben nehmen und um sich rumgucken und nicht in dieses permanente Dribbling gehen, sondern eben auch da sich der Mannschaft irgendwo anpassen und das traue ich vor allen Dingen auch Kompany zu, dass er das vermitteln kann, dass er seine Handschrift dann auch ihm oder auf ihn übertragen wird und dass das am Ende ein großes Ganzes gibt.
Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe mir da gestern darüber Gedanken gemacht, weil ich mir so dachte, klar, das ist jetzt das, was alle erwarten. Musiala kommt in 2 Monaten zurück. Die Bayern sind überragend gut und dann können sie eigentlich nur besser sein. Aber Musiala ist natürlich auch Topverdiener in dieser Mannschaft, ist ein Platzhirsch, so der will seinen Platz wieder haben, das ist klar. Und wenn er fit ist, wird Kompany eigentlich auch keine andere Möglichkeit haben, als ihm den Platz wiederzugeben. Das heißt, in den wichtigen Spielen wird er wahrscheinlich spielen. Und ich will ja nur mal mit reinwerfen, also so erfolgreich, wie die Bayern gerade sind, waren sie mit Musiala noch nie.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Erstmal, deswegen, ich glaube, das könnte, vielleicht sage ich das auch einfach nur, weil ich mir wünsche, dass irgendwas da interessant wird.
Kann sein, aber man muss natürlich gucken. Wie gesagt, wir hatten es ja vorhin gesagt, wir sind Deutsche, wir müssen das Haar in der Suppe finden und vor allen Dingen müssen wir natürlich auch mal kritisch hinterfragen, was denn hinter diesem Lauf dann eben auch steckt und was vielleicht auch im Worst Case passieren könnte. Und wir haben ja, du hast gesagt, auch Kind der Bundesliga schon einiges gesehen, auch in den letzten Jahren. Und wir wissen, wie der Fußball ist und was eben passieren kann. Dass sie jetzt komplett abrutschen, das glaube ich auch nicht. Aber dass natürlich das mal auch mal knirschen wird. Und das ist vielleicht eine der Phasen, wo es dann knirschen kann, wenn eben die Verletzten wieder integriert werden müssen und Ansprüche anmelden. Und das dann zu moderieren, das ist dann das, was Kompany dann mit seiner sehr ruhigen, sehr sachlichen, sehr ja auch sachbezogenen Art dann, glaube ich, aber auch gut kann.
Ja. Also an alle Bayern-Fans, die zuhören, wenn ihr jetzt hört, dass Malte und ich sagen, die größte Schwäche des FC Bayern ist, dass immer Musiala bald zurückkommt, dann wisst ihr, es ist alles gut. Bleibt ruhig. Bei euch sind wirklich, ihr habt gar keine Probleme. Ihr habt wirklich gar keine Probleme aktuell.
Das war ein perfektes Schlusswort, Luca. Von daher, das lassen wir mal so stehen, verweisen auf die Podcatcher eurer Wahl, wo ihr diesen Podcast natürlich hören könnt und bei YouTube gerne auch kommentieren. Wenn wir zwei über Bayern sprechen, dann dürft ihr da auch gerne euch beteiligen und sagen, was haben wir gut gemacht, was haben wir vielleicht auch nicht bedacht oder was haben wir zu positiv gesehen oder vielleicht auch zu negativ wie Luca, ne? Der alte Werder-Fan, der hier guckt, dass er die Bayern irgendwie gegen den Arsenal schlecht redet. Da werden wir dann zu gegebener Zeit sicherlich drauf zurückkommen. Luca, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. 40 Minuten Bayern PSG und es ist nie lang geworden. Ich fand es gut.
Und wir haben bestimmt nicht mal alles gesagt, aber ich glaube, das Wichtigste.
Ja, ich hoffe doch sehr. Wenn nicht, werden wir es in den Kommentaren sehen.
Auf jeden Fall. Ich danke dir.
Malte, ciao.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.